Ja, wir sind in unserer Predigtreihe Lifehacks und wir nehmen jedes Mal irgendwo einen Punkt durch, der wichtig ist für unser Glaubensleben, um irgendwo powerful durch, also ein powerfules Glaubensleben zu führen in unserem Alltag, in unserem Umfeld, wo auch immer wir sind. Ich will zu Beginn meine Geschichte vorlesen, die gibt es in den verschiedensten Varianten, das ist eine davon, okay? Diese hier spielt in China. In einem Dorf in China, nicht ganz klein, aber auch nicht groß, lebte ein Bauer, nicht arm, aber auch nicht reich, nicht sehr alt, aber auch nicht mehr jung. Der hatte ein Pferd. Und weil er der einzige Bauer im Dorf war, der ein Pferd hatte, sagten die Leute im Dorf, oh, so ein schönes Pferd, der hat aber ein Glück. Und der Bauer antwortete, wer weiß. Eines Tages, eines ganz normalen Tages, keiner weiß weshalb, brach das Pferd des Bauern aus einer Koppel aus und lief weg. Der Bauer sah es noch davon galoppieren, aber er konnte es nicht mehr einfangen. Am Abend standen die Leute des Dorfes am Zaun der leeren Koppel. Manche grinsten ein bisschen schadenfreudig und sagten, oh, der arme Bauer, jetzt ist sein einziges Pferd weggelaufen. Jetzt hat er kein Pferd mehr, der Arme. Der Bauer hörte das wohl und murmelte nur, wer weiß. Ein paar Tage später sah man morgens auf der Koppel des Bauern das schöne Pferd, wie es mit einer wilden Stute im Spiel hin und her jagte. Sie war ihm aus den Bergen gefolgt. Groß war der Neid der Nachbarn, die sagten, oh, was hat er doch für ein Glück, der Bauer. Aber der Bauer sagte nur, wer weiß. Eines schönen Tages im Sommer dann stieg der einzige Sohn des Bauern auf das Pferd, um es zu reiten. Schnell war er nicht mehr alleine, das halbe Dorf schaute zu, wie er stolz auf dem schönen Pferd ritt. Ah, wie hat der es gut. Aber plötzlich schreckte das Pferd, bäumte sich auf und der einzige Sohn, des Bauern fiel hinunter und brach sich das Bein in viele kleine Stücke bis zur Hüfte. Und die Nachbarn schrien auf und sagten, oh, der arme Bauer, sein einziger Sohn, ob er jemals wieder wird und gehen können wird, so ein Pech. Aber der Bauer sagte nur, wer weiß. Einige Zeit später schreckte das ganze Dorf aus dem Schlaf, als gegen Morgen ein wildes Getrappel durch die Straßen lief. Die Soldaten des Herrschers kamen in das Dorf geritten und holten alle Jungen und Männer aus dem Bett, um sie mitzunehmen in den Krieg. Der Sohn des Bauern konnte nicht mitgehen und so mancher saß daheim und sagte, was hat der für ein Glück? Aber der Bauer murmelte nur, wer weiß. So, ich habe ja schon gesagt, diese Geschichte gibt es in mehreren Ausführungen und sie zeigt uns irgendwo, dass es einfach manchmal Dinge gibt, die im ersten Moment anders aussehen, als sie am Schluss sind. Oder anders gesagt, dass es Dinge gibt, die wir im ersten Moment vielleicht anders bewerten, weil wir noch nicht die ganze Geschichte kennen. Ja. David ist ein großer König. Wir finden ihn im Alten Testament, König David. David hat Jerusalem erobert und hat Jerusalem zu dem Stammsitz der israelitischen Könige gemacht seit dieser Zeit. Und er hat die Feinde unterworfen, hat sein Gebiet ausgebreitet. Und zur Zeit von David war das Gebiet so groß wie niemals zuvor und wie auch später nicht mehr. So, es war ein weiter Weg dahin. Er hatte so manche Mühen, manche Herausforderungen. Er hat gestartet in der Wüste oder war irgendwann zwischendrin in der Wüste, wo nicht so ganz klar war, was wird überhaupt aus ihm werden, wo er irgendwo ein kleiner Warlord nur war, ja, der nicht wirklich interessant war, sag ich mal. Aber mittlerweile hat er es geschafft irgendwo. Er ist dieser große König geworden, den Gott berufen hat und auf den Thron gesetzt hat. Und eigentlich sollte alles gut laufen, aber dann kommt Absalom, sein Sohn, und zettelt eine Revolte gegen David an. Und David muss fliehen. So, er versammelt seine treuesten Anhänger. Er hat 600 Leute, 600 Männer, die schon damals mit ihm gekämpft hatten in der Wüste, als er, wie gesagt, noch ein Niemand war. Oder beziehungsweise, ja, wo nicht klar war, was wird aus ihm werden, so. Die kommen mit ihm mit, das sind die Helden Davids. Er versammelt alle Diener und Angehörigen seines Palastes und manche andere, die David treu sind, folgen ihm auch und so zieht er los mit so einem großen Tross wieder Richtung Wüste, okay? Den Weg zurück, den er vor vielen Jahren, wenn du so willst, gekommen war. Und dann lesen wir jetzt eine Stelle von der Begebenheit auf diesem Weg in die Wüste sozusagen. Und die steht in 2. Samuel 16, Abvers 5, da heißt es, als aber der König David nach Bachurim kam, siehe, da trat von dort ein Mann von dem Geschlecht des Hauses Sauls heraus, der hieß Simei, ein Sohn Geras. Der kam heraus und fluchte und er warf mit Steinen nach David und allen Knechten des Königs David. Denn das ganze Volk und alle Helden waren zu seiner Rechten und zu seiner Linken. So aber sprach Simei, indem er fluchte: Geh, geh, du Mann der Blutschuld, du Belials Mensch. Der Herr hat alles Blut des Hauses Sauls, an dessen Stelle du König geworden bist, auf dich zurückgebracht. Und der Herr hat das Königreich in die Hand deines Sohnes Absalom gegeben. Und siehe, nun steckst du in deinem Unglück, denn du bist ein Mann der Blutschuld. Aber Abisai, der Sohn der Zeruja, sprach zum König: Warum soll dieser tote Hund meinem Herrn, dem König, fluchen? Lass mich doch hinübergehen und ihm den Kopf abhauen. Aber der König sprach: Ihr Söhne der Zeruja, was habe ich mit euch zu tun? Lass ihn doch fluchen. Wenn der Herr zu ihm gesagt hat, fluche dem David, wer will dann sagen, warum tust du dies? Und David sprach zu Abisai und zu allen seinen Knechten: Siehe, mein Sohn, der von meinem Leib gekommen ist, trachtet mir nach dem Leben. Warum nicht jetzt auch dieser Benjaminiter? Lasst ihn fluchen, denn der Herr hat es ihm geboten. Vielleicht wird der Herr mein Elend ansehen und der Herr wird mir sein heutiges Fluchen mit Gutem vergelten. So ging David seines Weges mit seinen Leuten. Simei aber ging an der Seite des Berges ihm gegenüber und fluchte immer zu und warf mit Steinen nach ihm und schleuderte Staub empor. Als aber der König samt dem ganzen Volk, das bei ihm war, müde bei einem Rastplatz ankam, erquickte er sich dort. So, also eine ziemlich merkwürdige Szene, würde ich mal sagen, oder? Es beginnt damit, dass da ein Mann ist, er ist verwandt mit Saul. Saul war der erste König Israels, Saul war so der Vorgänger, wenn du so willst, von David. Und als Saul gestorben war, hat David und im Grunde seine Dynastie dann auch später diesen Saul abgelöst. Und dieser Simei, er ist davon überzeugt, dass David das Königtum von Saul im Grunde mit unfairen Mitteln, wenn du so willst, geklaut hat und dabei über Leichen gegangen ist. Ja? Er ist davon überzeugt, hey, der David, der hat Blut an den Händen. Ja? Und das, was jetzt gerade passiert, da ist er selber eigentlich dran schuld. Und er sagt sich, jetzt ist endlich der Moment, diesen David fertig zu machen. Jetzt ist endlich der Moment, wo ich meinen Mund aufmachen kann und endlich mal dem Typen sagen kann, was ich so denke. Ja? Endlich kommt da Gerechtigkeit und er geht hin und er beschimpft ihn und er beschmeißt ihn mit Steinen und mit Dreck. Ist jemand hier schon mal mit Steinen beworfen worden? Einer? Okay. Mit Kieseln hoffe ich doch. Also, ich bin, glaube ich, sehr selten. Mich hat meine Billardkugel erwischt, ja, aber nicht geworfen, okay, geschossen. Ist nicht viel besser, aber naja, war nicht absichtlich, okay. Aber, weißt du, das ist ja schon krass, da ist dieser David und er wird vor seinem gesamten Hof, vor seinen gesamten Anhängern so hardcore gedemütigt, ja. So richtig, richtig gedemütigt. Und das auch noch in so einem Moment der Schwäche, wo eh schon alles schief läuft, wo er eh schon echt down ist, wo er eh nicht weiß, wie soll es werden. Und jetzt auch noch kommt der daher und bewirft ihn mit Steinen und mit Dreck, nicht nur ihn, natürlich auch all die anderen, ja. Und da merkst du, dieser Abisai, großer Feldherr, ja, der denkt sich, also dieser Simei, das ist ja der, solche Typen habe ich zum Frühstück von Nacht früher, okay, den mache ich einfach kurz nebenbei, kein Problem, ja. So. Also das ist so ein bisschen wie wenn, stell dir mal vor, vor ein paar Jahren, als du so deine letzten Prüfungen in der Realschule oder im Gymi oder so geschrieben hast und stell dir vor, dann bekommst du so die Note raus und da steht eine 5 und du weißt, oh Mann, ich bin durchgefallen. Oder da steht eine 6 und du weißt, insgesamt bin ich jetzt durchgefallen. Und du bist eh schon down und jetzt kommt auch noch dein Lehrer und er faltet dich vor der gesamten Klasse mal so richtig zusammen. Ja? Er sagt, hey, du bist, also das, was du da abgeliefert hast, das war absoluter Mist, du bist selber schuld an dem Ganzen. Weil du zu faul warst und nichts getan hast, deshalb bist du jetzt durchgefallen. Deine ganze Klasse sitzen alle dran, hören zu. Und am Schluss, er steigert sich so rein in seine Wut, dieser Lehrer, ja, weil er ist ein guter Lehrer und du hast aus seiner Sicht nicht viel gemacht. Und am Schluss gibt er nur eine Klatsche, Dack, ja, so vor der ganzen Klasse. Weißt du, das wäre, glaube ich, so die größte Demütigung ever. Okay, die meisten von uns hätten danach beim Psychiater gesessen und sich ausgeweint, okay, auf so einer Liege. Und wir würden das niemals vergessen, diese Demütigung, ja. Und David erlebt sowas eben, ja, vor allem als großer König. Und du machst irgendwo, hey, dieser Typ, der geht irgendwie so absolut gechillt aus dieser Situation raus. So übertrieben locker, ja. Der ist nicht, was ich, wie sauer. Der ist auch nicht voll deprimiert. Der geht zum nächsten, also kommt zum nächsten Rastplatz und erquickt sich einfach, ja. Wow, ja. So, das wäre doch schön, wenn wir das alle hinbekommen würden, ja. So, wir wollen heute von David lernen, wie man resilient wird, okay? Kennt jemand das Wort resilient? Wahrscheinlich die meisten, ja. Ist eh klar, Resilienz ist so ein richtiges Modewort, ja. Da geht es irgendwo darum, dass um psychische Widerstandsfähigkeit, ja. Psychische Widerstandskraft oder sowas, ja. Also, dass wir, das hat auch was mit... Ja, mit Flexibilität, mit Anpassungsfähigkeit zu tun. Aber es bedeutet eigentlich sowas wie, dass du trotz irgendwelchen schwierigen Umständen deine Gesundheit, deine psychische Gesundheit irgendwie bewahrst und erhältst, ja, oder sozusagen neu zurückgewinnst, wenn jetzt irgendwas Traumatisches war oder so. Und es ist ja schon total interessant, das gibt's, also da gibt es viele Beispiele dafür. Eins wäre, dass während dem Holocaust eben natürlich Menschen total krasse Dinge erlebt haben, die schlimmsten Sachen erlebt haben. Und die einen sind da rausgegangen aus dieser Situation und sie sind für den Rest ihres Lebens psychische Wracks gewesen. Ja, unheilbar krank, wenn du so willst. Ja. Und andere sind aus dieser selben Situation raus und sind irgendwo standen ziemlich schnell wieder fest im Leben. Ja. So, das ist irgendwo mit der Frage nach Resilienz gemeint. So, da können total dieselben Situationen sein, aber der eine schafft es irgendwo da, aus welchen Gründen auch immer, irgendwo sehr stark rauszugehen, weiterhin powerful und selbstsicher rauszugehen und der andere ist zerstört. Ja? Und die Frage ist, wie bekommt man Resilienz? Wie wird man resilient? Also lass mich mal so sagen, wenn wir so wirklich verstehen würden, so wirklich erkennen würden, wirklich glauben würden, lass mich mal so sagen, ja, was die Bibel sagt. Das ist ja immer viel leichter gesagt als getan. Ja? Das fällt uns jedem von uns auch immer wieder schwer. Aber wenn es so wäre, ich sage dir, wir wären hardcore resilient. Wir wären so übertrieben resilient. Ja? David, was hat er gemacht? So eine Sache, die ihn wirklich resilient gemacht hat und ihm geholfen hat, aus dieser Sache so easy rauszugehen, er hat die Situation irgendwo anders bewertet. Er hatte einen anderen Blick auf dieses Geschehen. Schau mal, dieser Abisai, dieser, also einer seiner Generäle, ja, dieser Typ, er ist sauer, er will diesen Simei töten. Das ist irgendwo, sag ich mal, die menschliche Regung. Vielleicht willst du den anderen nicht gleich töten, aber du bist wütend und ärgerst dich über den und irgendwo, ja, also das ist die menschliche Reaktion darauf. Jemand hat mir Unrecht getan, die Situation ist blöd und wie kann ich das jetzt wieder irgendwo anders hinbekommen oder unterbinden oder sowas, ja. Also, ich würde mal behaupten, dieser Abisai, der reagiert relativ menschlich irgendwo, ja. Und David, im Vergleich zu diesem Abisai, David sieht in dieser Situation, dass Gott am Wirken ist, ja. Er bewertet die Situation anders, er nimmt eine andere Perspektive auf diese Situation, aber auch allgemein auf sein Leben ein. Das kannst du sehen, lest die verschiedenen Stellen, wie David im Grunde die Momente, auch die Herausforderungen seines Lebens deutet. Und dann merkst du, er deutet es immer von Gott her, immer mit dem Blick, Gott ist am Wirken, Gott ist irgendwo unter Kontrolle. Er geht davon aus, dass Gott in seinem Leben, in den großen Sachen, aber auch in den kleinen Sachen, aktiv irgendwo drin ist, mit dabei ist, am Wirken ist, ja. Und es ist ja auch interessant in unserer Stelle, da geht es ja gar nicht so sehr um David und Simei. Du magst dem, da geht es ganz kurz drum, aber eigentlich geht es vielmehr um David und Gott. Ja? Nicht so sehr um David und Simei, sondern um David und Gott. Also er empfindet in diesem Fall, er sieht hinter diesem Simei irgendwie, sieht er Gott, der ihn jetzt gerade, nämlich David, demütigen will. Ja? Das hört sich jetzt so negativ an, aber irgendwo ihn wieder auf seine normale Ausgangsposition als kleiner Mensch stellen will und er irgendwo für diese früheren Vergehen, die er hatte, seitdem er König war, der hat einen Ehebruch begangen mit Bathseba, der hat ihren Mann umbringen lassen. Ich habe mal einen Kommentar gelesen, da hat jemand gesagt, also Schirmacher, das ist so einer der Leiter der weltweiten evangelikalen Bewegung, der hat gesagt, David hat in der Situation mit Bathseba und eben mit ihrem Mann, hat die schlimmste Sünde der ganzen Bibel begangen. Ja? Weil das, was er gemacht hat, war erstmal, also das hat in diesem damaligen Rechtssystem hat das die Todesstrafe eigentlich bedeutet. Aber nicht nur das, er hat nicht nur was gemacht, was so richtiges No-Go war, sondern er war noch der höchste Repräsentant Gottes. Der höchste Repräsentant Gottes seiner Zeit. Und deshalb hat er so eine Verantwortung gehabt. Und dieser Typ hat was Krasses gemacht und er empfindet eben im Rückblick, dass das Ganze, auch dieser Rattenschwanz daraus, mit seinem Sohn Absalom und so weiter, alles was daraus kam, dass es irgendwo, dass diese Situation jetzt mit diesem Simei irgendwo eine Demütigung Gottes ist, die er irgendwo, ja, jetzt hier bekommt. Aber gleichzeitig sagt er, und das finde ich ganz wichtig, er sagt, vielleicht wird der Herr mein Elend ansehen und der Herr wird mir sein heutiges Fluchen mit Gutem vergelten. Ja? Also er bewertet die Situation sogar aus dem heraus irgendwie positiv. Ja? Hey, vielleicht wird da was Gutes draus kommen. Vielleicht wird da am Schluss ein guter Ausgang sein, deshalb bin ich mal gar nicht so unglücklich über die Situation. Er sagt sich, hey, Gott lässt es zu, aber am Schluss kommt vielleicht auch was Gutes dabei raus. Ja? Stell dir mal vor, du bist bei der Arbeit, du hast ein Problem mit deinem Chef. Soll ja mal vorkommen, ja. Hat wahrscheinlich jeder schon mal gehabt so. Aber dein Chef ist irgendwie, hat gerade eine schlechte Zeit oder ist irgendwo zu dir richtig madig, ja. Schnauzt dich an, du bekommst die blöden Aufgaben. Und du gehst jetzt nicht her und sagst, so ein Penner und ich werde mich wehren und ich werde sonst was und dem erzähle ich was und ich wisch den, ich verkratze sein Auto, wenn er nicht hinschaut und so, ja. Sondern du sagst dir, hey, das tut mir vielleicht ganz gut. Ich bin in letzter Zeit ziemlich hochmütig geworden. Tut mir gut, auch mal wieder solche Situationen zu erleben, dass jemand mir mal ein bisschen drauf gibt. Oder du sagst dir, hey, ich darf hier lernen, auch mit schwierigen Menschen umzugehen. Und ich glaube, dass Gott in Zukunft mir noch manche schwierigen Menschen über den Weg stellt. Und hier ist meine Spielwiese zu lernen, mit ihm richtig umzugehen. Oder vielleicht gehst du auch raus, wenn du es so machst wie David, und fragst dich, hey, was will Gott mir vielleicht sagen? Was will Gott vielleicht mir sagen? Was darf ich verändern? Was darf ich irgendwo, ja. Weißt du, es gibt viele Arten, damit umzugehen, eben nicht zu sagen, hey, ich ärgere mich nur über die Situation, sondern irgendwo eine göttliche Perspektive einzunehmen. Ich habe zum Beispiel auch schon als junger Christ habe ich Leute gesehen, die mich begeistert haben, weil sie einfach auch in solchen Situationen waren und ich gemerkt habe, hey, sie haben es irgendwie geschafft, diese Sachen sogar, sich über manche Situationen in ihrem Leben, manche Herausforderungen sogar zu freuen, weil sie irgendwo dadurch Zeugnis sein konnten. Hey, mein Chef behandelt mich blöd und umso mehr darf ich Gottes Liebe weitergeben. Umso mehr darf ich zeigen, liebe deine Feinde. Weißt du, mal ganz kurz ein kleiner Exkurs. Manfred Spitzer, so ein Psychiater, der hat so ein Buch geschrieben über Einsamkeit und darin schreibt er zum Beispiel, dass, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Das kann passieren. Ja, darin schreibt er, dass eigentlich es normal ist, bei allen Untersuchungen, dass es normal ist, dass es im Menschen drinsteckt, dass er eigentlich gern helfen will. Ja? Ein Mensch will eigentlich helfen. Nur er will nicht dann helfen, wenn irgendjemand zu ihm blöd ist. Dann will er nicht helfen. Ja? Es gibt ganz viele Gründe, warum er helfen will, aber was ich dir sagen kann ist, jemandem helfen zu wollen, macht dich nicht zum Christen. Jemandem helfen zu wollen, macht dich zum Menschen. Okay, das ist menschlich, das ist normal. Aber jemandem helfen zu wollen, der dich nicht mag, deine Feinde zu lieben, das macht dich zum Christen. Und weißt du, ich habe manche Leute gesehen, die genauso getickt haben und irgendwo in dem Ganzen gesagt haben, nein, ich will jemand sein, der anders reagiert, weil ich glaube, dass Gott dadurch verherrlicht wird. Das hat mich so erinnert an einen Paulus. Paulus sitzt in Philippi, also im Philipperbrief sitzt er im Gefängnis. Und dann schreibt er so über die Situation, in der er ist. Es ist ja nicht so schön, im Gefängnis zu sitzen, ja. Aber er sagt so, hey, aber Leute, das Gute ist echt, ich habe gemerkt, ich kann hier so ein Zeugnis sein, die ganzen Wachen, die ganzen Leute da außen rum und so weiter, denen konnte ich schon erzählen und so. Und du hast das Gefühl, der geht raus aus der Situation und ist irgendwie sogar begeistert von seinen Umständen, die nicht so toll sind, weil er irgendwo eine göttliche Perspektive einnimmt. Oder ich musste denken an John Wesley. John Wesley ist so einer der großen Erweckungsprediger. 1703 oder so ist er geboren, ja, dass du dir vorstellen kannst, hat bis 1790 gewirkt. Und der Typ, er erzählt, wie er so eine Zeit hatte, also am Anfang hat er total krass viel Gegenwind bekommen. Hey, du liest sein Tagebuch und du denkst dir, boah, was für ein Leben, ja, da hätte ich keinen Bock drauf, ja, an jedem Ort verprügelt zu werden, also irgendwann reicht's auch mal so, ja. Aber dann ist irgendwie eine Zeit, wo es besser läuft und er sagt so, ey, ich weiß nicht, mache ich irgendwas falsch, dass der Gegenwind weniger geworden ist, stimmt irgendwas nicht, ja. Und dann geht er irgendwo, läuft halt seinen Weg so und betet so, kniet sich so hin, ja, und betet so, Gott, zeigt mir einfach, und wenn ich da irgendwie weggekommen bin, dann kommt irgendein Typ vorbei und sagt, ach, die scheiß Christen, kickt in so einen Steinhaufen, so ein kleiner Stein trifft ihn und er sagt, danke, Jesus. Also das ist so, naja, ja, das ist mal interessant, mal so eine Perspektive einzunehmen, weißt du? Ich finde das manchmal ganz interessant, wie Christen es immer wieder geschafft haben, Sachen anders zu deuten, neu zu deuten. Smith Wigglesworth, der hat mal gesagt, großer Glaube ist das Ergebnis großer Kämpfe. Große Zeugnisse sind das Produkt großer Versuchungen. Große Triumphe können nur aus großen Prüfungen kommen. Und weißt du, wenn wir manchmal diesen Aspekt ansetzen, dann darf es auch manchmal schwierig sein. Dann dürfen auch mal Herausforderungen kommen. Und bei David, da merke ich, wichtig ist, es ist nicht so eine Situation, wo er irgendwo das Gefühl hat, oh Mann, ich bin dem Ganzen hilflos ausgeliefert, ja. Oh Mann, keine Ahnung, was soll ich jetzt machen? Sondern er weiß irgendwo, hey, Gott ist unter Kontrolle in meinem Leben und selbst wenn ich jetzt nicht die Schwierigkeiten nicht immer verstehe, ja, da kann ich trotzdem irgendwo Ruhe bewahren. Und ich glaube, so dürfen wir sein und das wird am Schluss resilient machen, wenn du so willst, ja, dass man irgendwo weiß, hey, ich ruhe in Gott und selbst wenn da Dinge gegen mich passieren, da muss nicht immer ich kämpfen, ja, sondern da ist ein Gott, der erstens für mich kämpft, aber der auch einfach manche Dinge in meinem Leben auch mal zulässt und ich darf viel mehr fragen, hey, was mache ich jetzt daraus, ja? Wo sehe ich die Chancen in dem Ganzen? Das ist übrigens auch ein Tipp für Resilienz, dass man irgendwo einen Switch macht und die Chancen in den Herausforderungen sieht, ja? Und insgesamt, wenn wir von diesem Thema Resilienz reden, dann ist es ja auch so, wir haben ja nicht, also der eine hat sehr viel Stress und geht damit absolut locker um. Der andere, hast du das Gefühl von außen gesehen zumindest, der hat eigentlich gar nicht so viel, aber ist schon voll am Limit. Ja? Das ist ja sehr, ja, wir empfinden das ja sehr unterschiedlich, was jetzt für uns großer Stress ist und wo wir irgendwo an unseren Grenzen sind. Und es ist nicht so sehr die Frage, wie viel arbeite ich, sondern mehr so die Frage, bin ich dem, wo ich gerade drin stecke, hilflos ausgeliefert eben? Ja, bin ich irgendwo ein Spielball von meinen Umständen? Und wenn es so ist, dann fühlen wir uns gestresst, dann passiert etwas mit unserem Körper, in unserem Gehirn, dann passiert etwas. Aber solange du irgendwo das Wissen hast, hey, ich habe mein Leben unter Kontrolle, solange kannst du eigentlich relativ, ja, solange ist vieles relativ einfach, weil du auch aussteigen kannst, kannst auch Nein sagen zu Dingen. Ja, kannst auch sagen, nö, das will ich jetzt anders machen. Und mit manchen Punkten, die du nicht ändern kannst, kannst du auch sagen, okay, ich weiß aber trotzdem noch, Gott ist unter Kontrolle. Von daher kann ich es einfach mal so stehen lassen und mich darin zurücklehnen. Gott weiß schon, warum die Dinge sind, wie sie sind. Aber Gott ist am Wirken und er ist unter Kontrolle. Und schau mal, das sehe ich irgendwo bei David, dass er in den Dingen irgendwo Gott am Wirken, am aktiven Wirken sieht und nicht irgendwo das Gefühl hat, ich bin irgendwie der Situation oder dem Zufall einfach so ausgeliefert. Und muss bei allem selber jetzt, was ich wie ran und so. Es gibt Dinge, da dürfen wir auch mal selber dafür kämpfen. Es gibt auch Dinge, da dürfen wir auch klar Grenzen setzen. Darum geht es mir jetzt nicht so, ja. Sondern mehr so um diese Ebene, hey, mein Leben hat auch seine Herausforderungen, wie gehe ich damit um? So, das Ganze ist bei David kombiniert mit einer demütigen Haltung. Der Typ hat irgendwo eine grunddemütige Haltung. Auch das siehst du an vielen Stellen. Auch hier bei uns in unserer Stelle. Selbst als König ist er irgendwo nicht eingebildet, ja. Manche, die würden, glaube ich, 3 Wochen danach noch, wenn sie an die Situation denken, übel sauer werden. Wie redet der Typ mit mir? Warum habe ich nicht diesem Abisai gesagt, zieh durch, was ist hier los? Ja, so. Aber dieser David, der kann irgendwo da gechillt sein, der hat nicht den Anspruch, der sagt noch so, du, mein Sohn ist blöd zu mir, warum sollte nicht auch der blöd zu mir sein? So läuft es halt mal, ja. Also irgendwie ist das so eine lockere Haltung, die nicht so das Gefühl hat, alle müssen immer total nett zu mir sein und alles in meinem Leben muss immer schön sein, sonst kriege ich die Krise, ja. Der hat eine gute Erwartungshaltung irgendwo. Das ist auch sowas, was immer gesagt wird für Resilienz, was wichtig ist, dass man irgendwo seine Erwartungen anpasst. Weißt du, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir in allen Dingen an uns selber, an Menschen um uns herum und an unsere Leistungen eine unglaublich hohe Erwartung haben. Ja? Und ich sage dir, manchmal ist es wichtig, auch Erwartungen runterzuschrauben. Weißt du, ich bin ein Fan von Erwartungen, aber es gibt gesunde Erwartungen und es gibt sehr ungesunde Erwartungen. Ja? Und David hat nicht die Erwartung, dass sein ganzes Umfeld irgendwo immer nur nett zu ihm ist und immer alles easy ist, ja. Wenn du die Erwartung hast, dann wird dein Leben schwierig und dann wirst du wahrscheinlich auch nicht wirklich resilient sein. Und ich sag mal, lass mich mal so sagen, widerstandsfähig in ein powervolles, selbstbewusstes Glaubensleben führen, ja. Also David hat irgendwo eine andere Perspektive, eine göttliche Perspektive. Er hat eine demütige Haltung. Und was David auch echt charakterisiert, er hat ein ganz tiefes Gottvertrauen irgendwo. Einen ganz tiefen Glauben, hey, Gott ist gut zu mir. Gott will das Beste für mich. Gott ist auf meiner Seite. Ja? Und deshalb sieht er auch in den Situationen nicht nur irgendwie Negatives, nicht nur Blödes, selbst dass er da abhauen muss, selbst dass er jetzt alles verlassen muss und so. Da sieht er irgendwo am Schluss, macht Gott vielleicht doch in dem Ganzen echt gute Sachen. Geht mit mir weiter, wird mir wieder Gnade schenken und so weiter. Ich will dich fragen, wie bewertest du die Situationen, die Umstände in deinem Leben? Ist es einfach nur blöd und du hast das Gefühl, ich bin dem Hilfers ausgeliefert und ich will hier nur raus und alles ist halt Mist? Oder siehst du eben Gott in deinem Leben am Wirken? Auch eben manchmal in den Herausforderungen. Kannst du auch manchmal sagen, hey, ich bin in der Schule Gottes. Gott schleift an mir. Das ist gut für mich, dass ich lerne, demütig zu werden, dass ich lerne, geduldig zu werden, besonnen zu werden. Mein Glaube wird stärker, weil Gott mich auch mal irgendwo mir was zutraut und mich mal irgendwo an meine Grenzen bringt. Ich habe vor kurzem einen Prediger gehört, der ist 38 und der hat gesagt, ich muss gerade überlegen, wie er es gesagt hat. Er hat gesagt, bis 40 ist alles Vorbereitungszeit und ab 40 beginnt der Dienst. Und er sagt, jetzt bin ich 38, also habe ich noch 2 Jahre zur Vorbereitung. Und ich fand das irgendwie so eine gute Haltung, weil weißt du, wir sind ja so oft so, dass alles sofort gehen muss und alles schnell und dies und das. Aber einfach mal zu sagen, hey, ich bin gerade in der Schule Gottes, es ist okay. Es ist okay, dass es auch mal schwierig ist und ich will daraus lernen und daraus glaubensvoll und stark rausgehen. Oder du merkst, hey, das ist Gottes Wirken in meinem Leben, ich darf dadurch näher zu ihm kommen, ich darf stärker werden in der Abhängigkeit zu ihm. Oder ich darf dazu beitragen, dass Gottes Reich gebaut wird. Hey, es gibt so viele göttliche Perspektiven, die wir in Herausforderungen einnehmen können. Aber es beginnt damit, dass wir sagen, wir wollen von Gott her die Situation anschauen. Ja? Und wir wollen glauben, dass Gott da drin ist, auch in der Situation, irgendwo damit was zu tun hat. Und ich nicht nur einfach dem Ganzen, wie gesagt, hilflos ausgeliefert bin. In Römer 8, Vers 28, da steht, alles dient zum Besten denen, die Gott lieben. Alles dient zum Besten denen, die Gott lieben. Weißt du, für mich persönlich ist es eine meiner wichtigsten Verheißungen, die ich so für mich selber mir marke. Ja? Und es hat mich immer wieder ausgerichtet, immer wieder mir geholfen zu sagen, hey, Moment mal, das, was ich gerade denke, das, wo ich mich gerade drum drehe, hey, Moment mal, ist es wirklich richtig? Oder ist Gott nicht gut und darf ich nicht von seiner Perspektive aus sehen, er meint es gut mit mir? Und er ist in meinem Leben aktiv. Und die Dinge, die ich erlebe, die dürfen mich weiterbringen, die dürfen andere Menschen weiterbringen, die dürfen etwas bewirken. So, ich will dich herausfordern heute Morgen. Nimm eine göttliche Perspektive ein. Nimm einen Perspektivwechsel, wenn du es nicht hast. Nimm einen Perspektivwechsel vor. Fang an, deine Situation, auch deine Schwierigkeiten aus der Perspektive Gottes zu betrachten. Wie gesagt, der es gut meint mit dir, der für dich ist. Und manches Mal, und für manche von uns mag das gelten, dürfen wir auch unsere Erwartungshaltung runterschrauben. An uns selber, aber auch an andere, auch an manche Sachen, wie sie kommen, ja. Und dürfen demütig werden. Ich finde, die Erwartungshaltung runterzuschrauben und demütig zu werden, hat viel miteinander zu tun. Demütig werden heißt ja irgendwo, ich komme auf die Stufe, wie Gott es sich eigentlich gedacht hat. Ich erkenne, wer ich wirklich bin. Ich merke, ich bin nur dieser kleine Mensch. Ich merke, ich kriege viele Dinge in meinem Leben nicht hin. Ich habe Schwächen, ja, und das ist okay. Gehört dazu. Ich sehe nicht über die nächsten 5, ich sehe nicht die nächsten 5 Schritte. Ich kann nicht über diesen Tellerrand schauen, der vor mir ist. Es ist okay. Aber ich sehe gleichzeitig auch, da ist ein großer Gott, der mein Gegenüber ist und der über diesen Tellerrand sieht. Nimm dich nicht so wichtig in den Dingen. Ist mal okay, wenn Leute dir auf die Füße treten. So what? So ist das Leben. Und das Letzte ist, vertrau darauf, dass Gott wirklich gut ist. Vertrau ihm. Vertrau darauf, dass Gott gut ist. Man kann auch andersrum sagen, damit fängt auch viel an. Weißt du, wenn du glaubst, dass Gott gut ist, dann kannst du auch sagen, dann kannst du auch Glauben entwickeln, ja? Vertrauen haben, weil du weißt, er meint es gut mit mir. Dann musst du auch nicht immer sehen, was kommt als nächstes, weil du weißt, Gott meint es gut mit mir. Weil du weißt, Gott kommt nicht zu spät in meinem Leben. Und schau mal, David, am Schluss, nach dieser ganzen Geschichte mit Absalom, da passieren einige Dinge, was passiert am Schluss? Er zieht wieder ein in Jerusalem. Er wird wieder König, er schlägt wieder große Schlachten und die Siege, die er da erringt, sind größere Siege als davor. Warum? Weil Gott mit ihm seinen Weg geht und weil er mag Gottes in seinem Leben unter Kontrolle. Und ich will dich ermutigen und herausfordern, diesen David so als Vorbild zu nehmen, zu sagen, ja, so will ich werden. So will ich sein. So einen Blick auf mein Leben, auf das Leben von anderen will ich haben. Und dadurch werden wir glaubensstark durch dieses Leben gehen können. Mit einfach einer inneren Ruhe, wenn um uns herum manches tobt. Mit einer Gelassenheit, mit einer anderen Perspektive. Leute werden sich fragen, warum hat der immer so Freude? Warum ist die immer so zufrieden? Warum macht die so Sachen gerne? Warum lässt die manche Sachen vielleicht sogar mit sich machen, die Person? Ja? Was stimmt mit der nicht? Oder was stimmt mit ihr eben? Ja? Und mit mir nicht. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte für uns beten. Und ich möchte uns einfach auch herausfordern. Ganz konkret, mal kurz ruhig zu werden. Vielleicht schließen wir mal kurz die Augen. Und wir überlegen uns mal so eine Situation, wo wir sagen, hey, das ist was mich herausfordert. Vielleicht fordert dich heute auch gerade nichts heraus, super, ja. Aber wenn du was hast, wo du machst, hey, das fordert mich heraus und ich muss diesen Perspektivwechsel machen. Ich muss auch demütiger werden in dem Ganzen. Meine Erwartungen runterschrauben. Und ich muss Gott ganz neu vertrauen auch in diesen Dingen. Dann bring das mal kurz innerlich vor Gott. Und ich will dir heute Morgen auch zusprechen, hey, Gott ist für dich. Und Gott ist unter Kontrolle in deinem Leben. Gib ihm dein Leben, vertraue es ihm komplett an. Er will es in seine Hand nehmen. Er kommt nicht zu spät. Er ist gut und er ist auf deiner Seite. Jesus, ich danke dir, dass du uns kennst, jeden von uns. Du kennst unsere Herausforderungen, du kennst die Dinge, die vor uns liegen. Ich will beten, Herr, dass wir glaubensstarke Menschen sind, die voller Zuversicht, voller Erwartung, voller Hoffnung durch dieses Leben gehen, voller positiven, ja, nicht nur Feeling, sondern auch voller positiven, was wir geben, Herr, was wir ausstrahlen, Herr. Trotz mancher widrigen Umstände, weil wir feststehen in dir. Erfüll uns mit deinem Heiligen Geist, Herr. Befähige du uns. Lass uns neue Dinge erkennen, Herr. Schenk uns Mut, Schritte in unserem Leben zu gehen. Danke, dass du für uns bist. Wir erheben deinen mächtigen Namen. Thank you.